Ihr habt eingeschaltet zum Sportmagazin Adrenalin hier auf Loro 90,2. Heute am Samstag, den 23.11. um 2 Minuten nach 16 Uhr. Am Mikrofon für euch Christoph und außerdem
Alex,
Paul
und Thorsten.
Wir haben eine Stunde Zeit. Wir wollen über Sport, vor allem Lokalsport, berichten und haben natürlich viele tolle Themen dabei. Alex, was werden wir von dir so heute hören?
Ich habe mich ein bisschen mit den Seawolves auseinandergesetzt, die ja nicht allzu gut in die Saison gestartet sind. Und da ist es ja in den letzten 4 Wochen teilweise ein bisschen besser geworden, dann letzte Woche wieder ein bisschen schlechter und darauf wollen wir ein bisschen schauen.
Okay, Paul?
Ja, wir hatten ja in der vorletzten Sendung ein bisschen über das Stadionverbot für Frauen im Iran und Sahar Khodayari berichtet und ich wollte jetzt nochmal ein bisschen darüber berichten, wie jetzt die Lage im Stadion vor Ort war zum Spiel gegen Kambodscha, wo Frauen zugelassen waren.
Und, Thorsten?
Ich habe ein Interview geführt mit Mirko von Jutatschenka, ein Teil der Wochenendrebellen, die sich nächste Wochenende hier nach Rostock verirren werden. Das Interview werdet ihr später in der Sendung hören. Und was hast du für uns, Christoph?
Wir haben außerdem noch was über Fiete Blumenthal, seines Zeichens Rollstuhlfechter, sehr erfolgreicher. Und wir haben was über die Frisbee-Schulmeisterschaft in Rostock. Und wir können gleich einen Studiogast begrüßen, Herr Günther Mittag, langjähriges Vorstandsmitglied bei PostSV Rostock. Und der Anlass ist 30 Jahre Mauerfall. Und wir wollen mal drauf schauen, wie denn so lokale, kleine Vereine in Rostock die Wendezeit vor 30 Jahren erlebt haben. Also, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Und nach einem Song sind wir wieder da. Ihr hört immer noch Adrenalin, das Sportmagazin auf Radio Loro. Und bei uns ist jetzt Herr Günther Mittag. Hallo, herzlich willkommen.
Einen schönen guten Abend.
Sie sind, wir haben Sie heute eingeladen zum Jubiläum des 30-jährigen Mauerfalls und wollen schauen auf die Wendezeit hier in Rostock und was das für die lokalen Sportvereine bedeutet hat. Aber vielleicht erstmal über Sie selber. Sie waren langjähriges Vorstandsmitglied bei Post Rostock, richtig?
Ganz richtig.
Wie lange waren Sie denn dort aktiv?
Ich bin 1955 hier nach Rostock versetzt worden zu der Post und hatte aber leider keine Wohnung hier und bin dann 1960 hergezogen und auch gleich im Vorstand angeheuert.
Und waren im Vorstand aktiv? Wo waren Sie sportlich aktiv? Es gab ja mehrere Sparten bei der Post.
Nein, ich war an sich im Fußball aktiv, aber die BSG Post bestand damals nur aus Handball, Fußball und Wandern. Wir waren etwas mehr wie 100 Leute.
Okay. Und welche Position haben Sie gespielt?
Ich habe Fußball gespielt, schon von Kindheit an.
Welche Position im Fußball?
Rechtsaußen.
Rechtsaußen. Sehr schön. Und seit 1960, wie erfolgreich war denn die BSG Post Rostock in der DDR-Zeit? Was waren so die größten Erfolge des Vereins?
Also unser Aushängeschild war die Abteilung Baulink. Die deutschen Meisterschaften gewinnen konnten 3-4 Mal und auch den Pokal. Darüber hinaus die Tischtennisfrauen, die in den ganzen Jahren erste und zweite Liga gespielt haben. Unser Nachwuchs, der sehr gut war noch nach der Wende, brachte es fertig, in Deutschland dann insgesamt 4-mal den deutschen Meister zu machen bei den Mädchen von 14 bis 18 Jahren.
Okay, also vor allen Dingen die Frauen sehr erfolgreich gewesen.
Ja, Männer hatten wir nicht.
Und war Post denn der älteste Rostocker Verein?
Nein, der älteste Verein war Lok Rostock, die 1-2 Jahre vor uns schon gebildet wurden. Denn es gab irgendwie einen Beschluss 1950, dass die Betriebe Sportgemeinschaften bilden könnten. Und da hat der Post, also die einige Leute bei uns, den Antrag gestellt beim Ministerium, um eine Betriebssportgemeinschaft zu gründen. Und das wurde uns dann genehmigt und dann wurde im November 1950 der Postsportverein gegründet.
Okay, und wie lange waren Sie aktiv bei Post?
Anfang der 60er Jahre, also im Fußball. Und danach habe ich dann zweimal in der Woche Tischtennis gespielt. Bis zum, muss erst mal überlegen, weil ich da leider mein Augenlicht verloren habe. Bin zu 98% blind. Bis dahin habe ich Tischtennis gespielt, zweimal in der Woche. Danach ging es dann leider nicht mehr.
Also mit 60er Jahren meinen Sie Ihre 60er Jahre? Ja. Sie sind, ich darf das sagen, welcher Jahrgang Sie sind?
1929.
Also bis kurz nach der Wende noch aktiv gewesen. Und nach der nächsten Musik werden wir dann gleich mal reinhören, wie das so war. Was war alles schwer, aber gab es vielleicht auch einfache Dinge. Ihr hört Adrenalin, das Sportmagazin auf Radio Loro. Und bei uns ist immer noch Herr Mittag. Und unser Thema ist die Wendezeit, das 30-jährige Jubiläum dieses Jahr. Und wie waren die lokalen Vereine von der Wendezeit betroffen. Und Herr Mittag, Sie haben schon gesagt, als langjähriges Vorstandsmitglied bei Post Rostock, der größte Erfolg war die DDR-Meisterschaft Ihrer Frauenfußballabteilung 1990. Was bedeutete das für den Verein?
Naja, es war so, die Frauen sind wahrscheinlich die älteste Mannschaft, also die erste Mannschaft, Frauenmannschaft in ganz Deutschland gewesen. Denn es war auch im Westdeutschland so, dass die Frauen im Fußballverband gar nicht aufgenommen wurden. Und das passierte dann erst 1970. Und im Frühjahr 1970 haben wir dann die erste Frauenmannschaft hier in Rostock gegründet, die sehr erfolgreich war bis zur Wende, und im letzten Jahr wurden wir Deutscher Meister und auch Pokalsieger, was für uns als so kleinen Verein ja wirklich einmalig war.
Und das war ja auch die letzte Saison der DDR-Liga, gehe ich mal davon aus. Ja. Bedeutete das auch den Aufstieg denn in die neue deutsche Frauenbundesliga?
Das wäre möglich gewesen, hat man uns auch angeboten, aber da mussten wir eine Summe von 60.000 Mark hinterlegen, um den Spielbetrieb abzusichern, und dazu waren wir nicht in der Lage. Und haben dann die Frauen abgegeben, damals an Empor, heute Hansa Rostock, die sie aber auch nur eine Weile gehalten haben. Dann ging sie zu Dynamo und dann später zu Schifffahrt und Hafen.
Okay, eine wechselvolle Geschichte. Sie waren als Vorstandsmitglied angestellt beim Verein. Das war Ihr Job, Ihre Arbeit.
Ja.
Genau. Und wie war das denn? Das hat ja bei der Post auch sehr viele Veränderungen gegeben in der Wende.
Also ich habe bei der Post angefangen als Eilbote und habe es dann gebracht mit 6 Jahren Fernstudium bis zum Amtmann. Und war dann, da wir mittlerweile 800 Mitglieder hatten und alles vorher abgewickelt wurde in den Räumen, hat man mir den Vorschlag gemacht, diesen Verein als Vorsitzender zu übernehmen. Und wie die Wende kam, war ich 63 Jahre alt und bin dann nach Hause gegangen, in Vorruhestand, und habe den Postsportverein dann weitergeführt, als wenn es ganz normal wäre.
Und Sie haben dann auch erzählt, wie das so oft war in Betrieben aus der DDR, dass die Leitung dort auch gewechselt hat, wurde von aus den alten Bundesländern übernommen. Und wie war da das Interesse für die Sportabteilung?
Ja, wir hatten ja zu den Postvereinen zu den Postämtern ein sehr gutes Verhältnis. Und wie die Leitung, die alte Leitung wurde ja abgelöst, kam jemand von Westdeutschland, und da sind wir vom Vorstand hingegangen, haben uns vorgestellt. Wir haben 800 Mitglieder und. Da hat der gute Mann zu uns gesagt, er hat mit dem Sport nichts zu tun, sondern er ist für die Postzustellung da. Und da wussten wir, dass der Kuchen für uns gegessen war von den Betrieben.
Okay, trotzdem hat es der Verein geschafft, sich bis heute zu halten. Was hat das im Breitensport bedeutet? Also wie viele Mitglieder sind gegangen oder kamen auch? Was gab es da für Veränderungen?
Na, wir haben fast die Hälfte zuerst verloren auf unter 400 und haben uns dann im Laufe der Jahre wieder erholt, sind jetzt bei 500. Denn es war eben so, vor der Wende hatten wir durch die Post unwahrscheinliche Unterstützung finanziell. Wir hatten einen Sportplatz und eine Halle, hatten da 2 Angestellte, die Post bezahlt hat, hatten auch von der Post ein Robur, wo wir unsere Punktspiele hiermit erledigen konnten. es war alles weg. Und nun mit den neuen Beiträgen das selbst zu führen, war sehr, sehr schwer. Da wir keinerlei Mittel von den Betrieben bekamen, war nicht so einfach.
Trotzdem, Sie haben es geschafft. Wie aktiv sind Sie heute noch im Verein? Und was können Sie sagen? Gibt es einen Ausblick zur Post? Wo steht der Postverein gerade?
Wir haben uns inzwischen insbesondere für den Reha- und Freizeitsport interessiert. Da wir eine Halle haben am Dammerower Weg, ist es uns möglich, auch Leute am Tage zu trainieren. Also hauptsächlich Gymnastik, ältere Leute. Und da haben wir alleine im Moment bei 250 also Sportler, die Gymnastik betreiben, und ungefähr 120 Reha-Leute, die mit Rezepten vom Arzt kommen und dann für eineinhalb Jahr bei uns Reha-Sport betreiben. Und da haben wir auch entsprechende Übungsleiter.
Okay, also immer noch ordentlich was los bei Post SV Rostock. Ja. Dann, Herr Mittag, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mal vorbeizuschauen. Und wir kommen dann zu den nächsten Themen und so davor erstmal Musik.
Ja, ihr seid immer noch bei Adrenalin, dem Loro Sportmagazin. Und Paul redet gerade zu euch und wir wollen euch noch ein bisschen erzählen und quasi zur vorletzten Sendung anschließen und jetzt zurückblicken auf das Spiel im Iran gegen Kambodscha. Auch wenn im Iran gerade sicherlich noch einige andere Sachen los sind, wollen wir euch das nicht vorenthalten. Das Spiel gegen Kambodscha gewann Iran mit 14-0 und es 4.000 Frauen sahen das Spiel. Es ist nicht so, dass nur 4.000 Frauen dieses Spiel sehen wollten, jedoch gab es nur ein Kartenkontingent von ca. 3.500 bis 4.000 Karten ungefähr und mehr Karten durften von Frauen nicht erworben werden. Die Karten waren auch innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Während des Spiels waren die Frauen und Männer im Stadion komplett voneinander getrennt und der Bereich wurde sogar noch extra abgezäunt. Ebenfalls hatten sie eigene Polizistinnen und Ärztinnen bei sich im Bereich, um die Frauen und Männer wirklich klar voneinander zu trennen. Es gab ein großes mediales Interesse bei der Veranstaltung, jedoch bekamen weibliche Fotografinnen gar keine Akkreditierung für das Spiel. Und männliche Fotografen durften keine Fotos vom Eintritt der Frauen machen. Nach dem Spiel betitelte der Generalstaatsanwalt des Irans den Stadionbesuch der Frauen als Sünde und prangerte das Verhalten der FIFA an. Und angesichts der momentanen Entwicklungen im Land bleibt es ohnehin abzuwarten, wie es mit dem Recht auf Stadionbesuche für Frauen weitergeht, was sicherlich derzeit die kleinste Sorge der Iranerinnen und Iraner sein dürfte. Ja, das war es auch schon wieder von mir.
Vielen Dank, Paul. Vielleicht die Leute, die nicht so im Bilde sind, warum ist das was Besonderes, dass auf einmal 4.000 Frauen im Stadion sind?
Ja, also seit der Islamischen Revolution im Iran gibt es ein generelles Stadionverbot für Frauen. Was wir ja in der vorletzten Sendung schon angesprochen hatten, gab es vor ein paar Monaten bei einem Fußballspiel im Iran den Versuch einer Frau, die sich als Mann verkleidete, und zwar Sahar Khodayari, ins Fußballstadion zu kommen. Jedoch flog sie dabei auf und als ihr eine Anklage drohte mit einer Gefängnisstrafe, zündete sie sich vor einem Gerichtsgebäude, glaube ich, an und erlag kurzer Zeit später ihren Verletzungen. Und durch dieses mediale Interesse wurde der Druck seitens der FIFA nochmal erhöht und auch zum Beispiel mit dem Ausschluss von der WM in Katar gedroht. Und somit hat der Iran jetzt einmal reagiert. Wie es jetzt aber nun wirklich weitergeht oder ob das jetzt nur vorübergehend war, werden wir halt sehen müssen. Aber das macht das Ganze so besonders, weil Frauen eigentlich seit, ich glaube, das waren jetzt über 39 Jahre, nicht mehr ins Stadion durften. Und jetzt das erste Mal wieder.
Ja, wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, vielen Dank, Paul. Nach der nächsten Musik geht's weiter.
16.30 Uhr hier auf Loro 90,2 hört immer noch Adrenalin, das Loro Sport Magazin. Jetzt mit Alex am Mikrofon und wir wollen mal ein wenig tagesaktuell werden in diesem Blog, denn heute fand im Fußball-Kreispokal, und zwar des Landkreises Warnow, das Achtelfinale statt, beziehungsweise 7 von 8 Spielen sind gespielt. In diesen Minuten beginnt das 8. und letzte Spiel zwischen dem Rostocker FC, dritte Mannschaft, und Union Sanitz 03. Ja, lasst uns mal so ein bisschen auf die Ergebnisse schauen, und da sind ja doch die ein oder andere Überraschung mit dabei. Vielleicht mal jetzt aus Logo-Sicht das Interessanteste. Der IFC ist ja immer noch vertreten im Kreispokal und hatte heute die Schwaner Eintracht zu Gast. Helft mir mal kurz, wo spielen die Schwaner Eintracht?
Schwaner Eintracht in der Kreisoberliga, und da auch gar nicht so schlecht platziert diese Saison. Normalerweise immer so ein Team, was ein bisschen weiter unten drin steht, aber diese Saison haben die eigentlich echt einen ganz guten Lauf.
Ja, also traf eine Kreisligamannschaft, der IFC, auf die Kreisoberligamannschaft Schwaner Eintracht. Ja, und was soll ich sagen, der Außenseiter, zumindest auf dem Papier, hat sich durchgesetzt. Christoph, du hast zumindest die ersten Minuten miterleben können.
Ja, es war arschkalt, aber es gab Glühwein, also war alles in Ordnung. Ja, und Tor vom Topstar Bilal Borgi, ich glaube aktuell Torschützenführender, wurde aber gehalten, und dann war Pascal Berg zur Stelle und hat eingeschoben und damit auch das Siegtor gemacht.
Ja, wie lange hast du das Spiel noch sehen können? Also das Tor nach 7 Minuten hast du erlebt?
Und so dann bis zur 60. Minute.
Bis zur 60. Ja. Und wie lief es bis dahin?
War eine ausgeglichene Partie, aber der IFC war schon mehr am Drücker.
Mhm. Also unterm Strich, ein durchaus verdienter Erfolg, mit dem der IFC damit ins Viertelfinale einzieht, das dann allerdings erst im neuen Jahr ausgespielt wird. Wenn wir mal ein bisschen noch auf die anderen Ergebnisse schauen, da gab es, ich nenne es mal fast ein vorgezogenes Finale, denn der erste der Kreisoberliga, erste Staffel, spielte beim dritten der Kreisoberliga, zweite Staffel, genauer gesagt Gneuener SV gegen die zweite Mannschaft vom FSV Kühlungsborn, und die hat sich letztendlich auch durchgesetzt mit 2-1, also aus IFC-Sicht ein weiterer Kreisoberligist, der in dieser Partie ausgeschieden ist. Es gab aber auch noch eine faustdicke Überraschung, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Ein Kreisklassenteam hat gewonnen.
Ganz genau, und zwar die SG Groß-Wokern-Lahlendorf, in der Kreisklasse unangefochtener Tabellenführer, hatte den UFC Arminia Rostock zu Gast und konnte ihn bezwingen mit 2-1. Das heißt, nochmals aus IFC-Sicht, es winkt eventuell ein Auswärtsspiel dann, obwohl es dann in der nächsten Runde schon das Viertelfinale ist.
Ja, und das ist jetzt schon für den IFC der größte Erfolg der Vereinsgeschichte im Pokal. Okay.
Soweit dazu.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und wir bleiben noch ein bisschen beim Fußball. Thorsten, du hast es angekündigt. Dein Beitrag.
Wir haben gestern Abend ein Interview geführt mit Mirko von Dutschenka. Ein Teil der Wochenendrebellen. Die Wochenendrebellen werden nächste Woche Samstag hier in Peter Weißhaus eine Lesung abhalten. Und wir haben es gestern geschafft, mit ihm ein Telefoninterview zu führen. Was man dazu sagen muss, dieses Interview wurde aus dem Zug herausgeführt. Von daher ist die Tonqualität an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht ganz so prickelnd.
Wir haben heute einen Gast in der Leitung. Wir begrüßen Mirko von Dutschenka. Er ist Blogger, Podcaster und auch Buchautor. Er ist ein Teil der Wochenendrebellen. Die Wochenendrebellen werden nächste Woche Samstag um 18 Uhr im Peter Weißhaus eine Lesung halten. Ja, Mirko, wer sind eigentlich die Wochenendrebellen?
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall hier so live aus dem ICE. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Vielen Dank für eure Flexibilität, was das angeht. Ja, wir sind die Wochenendrebellen. Wir sind Vater und Sohn, die seit mittlerweile 8 Jahren für den Sohnemann eine Lesung schreiben. Denn mit dem war ich damals zusammen und seinem Dad und ihm Fußball das erste Mal. Und er hat dann festgestellt, hey, Fan sein scheint etwas besonders Wichtiges zu sein. Mein Vater hat ihm das noch verdeutlicht, indem er ihm gesagt hat, hey, er kenne mehr Leute, die zweimal im Leben geheiratet haben, als Menschen, die zweimal im Leben einen unterschiedlichen Lieblingsfußballverein hatten. Und das war für meinen Sohn dann der entscheidende Grund zu sagen, okay, das ist so eine wichtige Entscheidung. Bevor ich weiß, von welchem Verein ich kennen werden will, muss ich die erstmal alle sehen. Und jetzt sind wir seit 8 Jahren unterwegs. Und da Jason Autist ist, unterliegen alle seine Entscheidungen immer einer gewissen besonderen Logik, sage ich mal. Und so haben wir auf unseren Reisen unglaublich viele amüsante und skurrile Abenteuer erlebt, über die wir dann 2016 angefangen haben, zusammen Buch zu schreiben, wir Wochenendrebellen und mit dem Buch auf Lesereise.
Das hört sich doch recht ungewöhnlich an. Also dieser Gegensatz mit Autismus und dieses strenge, auf Logik basierende Regeln und auf der anderen Seite ein Fußballstadion, die Emotionalität eines Fußballstadions. Wie passt das zusammen?
Das ist, was ich auch nach 8 Jahren noch nicht so ganz verstehe, denn eigentlich passt es gar nicht zusammen. Jason mag Berührungen, Jason hat große Schwierigkeiten mit unerwarteten Lautstärkewechseln und all das ist halt etwas, was ich im Stadion ja gar nicht verhindern kann. Er wird am Eingang abgetastet werden, ob er vielleicht doch Pyro reinschmuggeln will. Und ich werde auch den Fans sehen, die um uns herum ihren lautstarken Support betreiben, ja schlecht sagen können, hey, wenn eure Mannschaft ein Tor schießt, seid bitte leise, mein Sohn erträgt das nicht. Aber Jason legt da ab und für ihn überwiegt das Erlebnis Stadion oder das Erlebnis Live-Fußball mit all seinen Facetten, überwiegt bei ihm deutlich, was er sagt, das halte ich aus, das macht mir so viel Spaß, dass ich das, was für ihn negativ damit einhergeht, irgendwo dann auch ein bisschen akzeptiert und mitnimmt.
Also kann man sagen, dass er sich im Fußballstadion freier bewegen kann, dass er sich dort ungezwungener fühlt?
Ja, also es ist jetzt nicht so, es ist oftmals so, dass dann so nach dem Motto, ist der Fußball die Heilung des Autismus oder sonst was, das ist halt schon Unsinn. Er hat die Probleme, die er außerhalb des Stadions hat, die sind im Stadion oder so nicht kleiner. Für ihn ist aber halt Fußball oder Live-Fußball halt so wichtig, dass er sagt, okay, ich muss dort halt einfach bewusst mit der Situation klarkommen und muss diese Problematik akzeptieren. Ja.
Hilft dieses Überwinden von Regeln, hilft das dann auch im Alltag weiter? Also kann man Sachen, die im Stadion dann plötzlich geklappt haben, sind die dann auch im Alltag sichtbar?
Also er kann das grundsätzlich immer. Die große Problematik ist halt, dass all diese Dinge auch sehr, sehr viel Kraft kosten. Und wenn er diese Kraft für etwas investieren muss, was in dem Gegenzug vielleicht auch gar keinerlei Kraft oder Motivation gibt, dann ist das besonders schwer. Beim Fußball scheint es die besondere Situation zu sein, dass sie dieses ganze Erlebnis insgesamt so viel gibt, dass er da auch bereit ist und auch in der Lage ist, dort dann auch wirklich Kraft zu investieren.
Nun seid ihr auf eurer langjährigen Reise ja schon in Deutschland rumgekommen, in Europa rumgekommen. Habt ihr schon mal gezählt, wie viele Stadien ihr jetzt schon besucht habt?
Also wir sind jetzt bei knapp 100 Stadien, wobei das ein oder andere regelbedingt sogar doppelt dabei war, weil es gibt verschiedene Regeln, dass man dann nochmal hin muss, zum Beispiel bei einem 0-0, wenn also die Heimmannschaft oder wenn insgesamt kein Tor fällt, dann müssen wir das Stadion nochmal besuchen. Aber wir müssen jetzt immer so mal so ungefähr bei rund 100 Stadien.
Und das ist das auch, ich habe hier in eurem Blog gelesen, dass es also ganz Europa schon bereist worden ist. Also in Glasgow wart ihr, in Belgrad wart ihr. Gibt es da irgendwas, was ein besonderes Erlebnis, was irgendwie im Hinterkopf geblieben ist?
Ja, also der Schwerpunkt sind schon die ersten drei Ligen. Im Schwerpunkt Liga 4 und 5 ist dann hinzugekommen. International gucken wir immer, dass wir so das ein oder andere uns einfach mal anschauen im Hinblick auf die Zukunft, dass wenn Jason in den ersten 5 Ligen nicht fündig wird, dann muss ich halt gegebenenfalls mit ihm auch mich weiter in Europa umschauen. Aber ganz besonders in Erinnerung ist sicherlich geblieben, dass wir 2017 mit einem Rucksack eine Tour durch gesamt Osteuropa gemacht haben, wo wir in 20 Tagen in 10 verschiedenen Ländern waren, unter anderem Partizan Belgrad, Roter Sturm Belgrad, Veles Mostar. Das war insgesamt sicherlich eine ganz, ganz besondere Tour.
Diese Reise durch Europa, durch die deutschen Fußballligen, ist da ein Ende in Sicht?
Naja, ich denke eher nicht. Also ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass Jason irgendwann tatsächlich einen Lieblingsverein findet. Wobei diese Hoffnung auch gar nicht mehr von so viel Power genährt ist insgesamt. Wir haben mittlerweile so viel Spaß und aus unseren Projekten haben sich so viel nebenbei ergeben, dass ich sage, ich habe Fußball aus einer ganz anderen Blickwinkel kennengelernt. Als neutraler Zuschauer in der fremden Kurve ist das einerseits natürlich schon immer so ein bisschen, ja, wie Fanstalking, wenn man so will. Aber ich habe schon auch nochmal zum Thema Fußball und Emotionalität und Bindung unheimlich viel gelernt und unheimlich viel mitgenommen. Aber am Ende wird es sicherlich so in der Form nicht geben.
Was aber anscheinend zu Ende geht, ist eure Lesereise. Ihr seid nächstes Wochenende in Rostock, angekündigt als der letzte Teil eurer Lesereise. Diese Lesereise, die hat ja auch einen ganz bestimmten Zweck. Ihr treibt Spenden ein. Erzähl uns doch mal was dazu, Mirko.
Ja, Lesen habe ich 2014 oder so, wie ich das Versprechen gegeben habe, dass wir so lange unterwegs sind, bis wir einen Lieblingsverein finden, habe ich ihm 2014 versprochen, als er Sorge hatte, dass er in dieser chaotischen Welt nicht klarkommt, dass wir die Welt, bevor ich mal irgendwann nicht mehr da bin, ein bisschen besser machen. Dann ist es 2015, 2016 nicht so ganz rosig gelaufen, was so die gesamtgesellschaftliche Entwicklung angeht, sondern so mich 2017 erinnert hat. Und ich habe dann gesagt, okay, das Buch ist gerade draußen, komm, wir machen 2, 3 Lesungen. Die machen wir umsonst für lau und wir reisen ohne Kosten für den Veranstalter an und wir nehmen auch keine Honorar und dann gibt es vielleicht den Abend ein paar Spenden, weil der Veranstalter dann auch keinen Eintritt nehmen muss. Und das hat die ersten 3 Lesungen so semi gut funktioniert. Wir hatten dann irgendwie so 70 Euro auf dem Tacho, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und Jason hat aber dann groß verkündet, dass wir so lange auf Lesereise gehen, bis wir 10.000 Euro beisammen haben, weil er für Menschen in Nordäthiopien einen Brunnen finanzieren will, um dort die Trinkwasserversorgung sicherzustellen. Und seitdem sind wir unterwegs und Jason erhöht die Spenden fleißig. Was mich motiviert hat, indem er gesagt hat, hey, wenn wir nicht die Welt besser machen können, wer denn sonst? Ja, und auf dem sind wir halt unterwegs. Jetzt nächste Woche ist dann aber mit der 50. Lesung dann auch das Finale erreicht. Das wird die Abschlusslesung sein. Das ist dann der Part, der Benefizlesereise dann wirklich beendet.
Wie ist der aktuelle Spendenstand? Also ihr wolltet ja ursprünglich mit 10.000 einnehmen und jetzt?
Genau, wir reisen nach Rostock mit 35.000 Euro im Gepäck, werden dort dann die letzte Lesung haben und dann übergebe ich den Staffelstab an den Sohnemann, der parallel dazu nochmal ein komplett eigenes Buch geschrieben hat und mit dem Buch dann wiederum das Ziel hat, insgesamt 50.000 Euro vollzumachen.
Rostock ist das Stichwort. Wenn ihr nächste Woche hier seid, ist auch der Besuch des Ostseestadions eingeplant?
Ja, Rostock ist aktuell nächste Woche noch fest eingeplant. Das Ostseestadion ist seit langem ein großes Ziel und auch unsere Monchi von Feine Sahne Fischfilet hat uns auch dringlichst ans Herz gelegt, dieses Stadion nun endlich mal zu besuchen, damit dann auch eigentlich das Projekt Suche nach dem Lieblingsverein beendet ist. Hat bisher nie gepasst, weil wir aus ökologischen Gründen immer mit dem Zug anreisen müssen und das von uns aus nicht ganz so einfach ist. Wir kommen aus Nordhessen und da ist die Zuganbindung nach Rostock jetzt so, dass man mit dem Jungen, der dann Montagmorgen mit in die Schule muss, mal so eben da hin und zurückkommt. Aktuell ist es noch eingeplant, ich hoffe, dass es dabei bleibt.
Ja, das hoffen wir auch. Die Würzburger Kickers sind zu Gast. Das ist doch ein Leckerli. Das kann man sich nicht entgehen lassen. Vielen Dank für das Interview, Mirko. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, nächste Woche Samstag um 18 Uhr im Peter-Weiß-Haus, die Wochenendrebellen. Wir freuen uns.
Wir uns auch. Vielen, vielen Dank.
Ja, es ist 16.46 Uhr und ihr seid immer noch beim Adrenalin-Sportmagazin. Wir sind ja nicht mit der ganzen Gruppe hier anwesend, aber Jette hat uns noch etwas mitgegeben und zwar über Fitje Blumenthal. Denn Fitje Blumenthal ist seit Juli in der Rollstuhlfechtgruppe von Alexander Bondar in Rostock, Bondar. Nach 14 Trainingstagen mit dem Degen stand zum ersten Mal die U17-WM 2020 im Raum. Fitje Blumenthal sagt dazu, ja, das war wirklich alles ziemlich verrückt. Eigentlich wollte er eine Freundin in Berlin besuchen, die hatte dann aber keine Zeit, also ist der gebürtige Rostocker zum Probetraining in die im Rollstuhlfechten gegangen. Nach der ersten Trainingszeit war klar, das ist es. Der 17-Jährige kommt ursprünglich aus dem Segeln, hat jahrelange Erfahrung im Leistungssport. Eine vor 4 Jahren diagnostizierte Krankheit veränderte das Leben des jungen Athleten. Seitdem sitzt Fitje im Rollstuhl. Der Wille zum Wettkampfsport bleibt ungebrochen, also macht er sich auf die Suche nach einem Verein und landet beim TuS Maccabi Rostock und von dort aus in der international erfolgreichen Trainingsgruppe vom Bundestrainer Alexander Bondar. Eine Woche Eingewöhnung und schon fand er sich in einem Leistungslehrgang mit den Nationalmannschaftsmitgliedern wieder. Seit dem Trainingskampf gegen den amtierenden U17-Weltmeister war klar, dass Fitje mit dem Fechten eine absolut richtige Entscheidung getroffen hat. Ende Oktober ging es nach Bischofsheim zum Nationalmannschaftslehrgang. Dort sollte sich die Qualifikation für die U17-Weltmeisterschaft 2020 entscheiden. Mit Erfolg. Anfang November bekam er die Teilnahmebestätigung. Erste Wettkampferfahrung wird der junge Rollstuhlfechter bei den Landesmeisterschaften in Rostock im Dezember sammeln. Und dann geht es im Februar 2020 tatsächlich zu den U17-Weltmeisterschaften nach Thailand. Top 8 sind drin für Fitje. sagte Cheftrainer Alexander Bonder. Wahrlich ein bisschen verrückt. Die Landesmeisterschaften im Rollstuhlfechten finden am 8. Dezember 2019 um 12 Uhr in der Sporthalle der Heinrich-Schütz-Schule in Rostock statt. Machen wir weiter mit den Ziehwolves.
Ja, vielen Dank, Paul. Liebe Grüße noch an Jette. Krass, oder? Was habt ihr mit 17 gemacht? Auf wie viele Weltmeisterschaften wart ihr? Toll. Also Fiete Blumenthal, super Typ. Ja, und jetzt weiter mit den Ziehwolves.
Die Seawolves, so ein bisschen das Sorgenkind des Rostocker Sports in diesen Tagen. Thorsten hatte ja bereits in der letzten Sendung Ende Oktober so ein bisschen ja den Saisonstart zusammengefasst, der jetzt alles andere als glorreich abgelaufen ist. Erst recht, wenn man sieht, welche Ambitionen der Verein ja hat. Damals war es noch eine Bilanz von einem Sieg und 4 Niederlagen. Danach ging es erstmal munter weiter mit den Niederlagen, denn auch am 27.10. in Heidelberg sowohl als auch am 31.10. in Paderborn kam man mit 0 Punkten wieder. Also die Niederlagenserie wurde quasi noch ausgebaut auf 5 Niederlagen. Dann aber konnte man zumindest hoffen, dass sie ja wieder in die Spur finden oder jetzt ja so langsam in Form kommen, in Tritt kommen. Denn daheim wurden die Adland Dragons am 3.11. sehr deutlich geschlagen mit 98-73. Und dann gelang auch der erste Auswärtssieg, und zwar in Trier bei den Römerstrom Gladiators, hieß es am Ende 73-68 für die Seawolves. Ja, und dann dachte ich letzte Woche, da war ich dann auch mal wieder zugegen in der Stadthalle, dass sie da jetzt dran anknüpfen, ne? Also wirklich wieder Richtung Playoff-Plätze schielen, was ja das erklärte Ziel der Seawolves ist. Aber das lief dann, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr unglücklich. Nach dem dritten Viertel stand es 74-57 für die Seawolves. Und ja, dass das nicht unbedingt ein Vorsprung ist, mit dem man sich quasi schon als Sieger erklären kann, hat dann das vierte Viertel gezeigt, in dem den Seawolves nicht mehr allzu viel gelungen ist. Etliche Ballverluste, schwierige Wurfauswahl. Gut, der Gegner hat dann so ziemlich auch fast alles getroffen. Der Gegner, das waren übrigens die Team Ehingen Urspring, die stammen aus Baden-Württemberg und ja, die hatten dann einen Riesenlauf und die Seawolves kamen dann ganz kurz nochmal zurück. Also als es dann so pari war, gingen sie auch nochmal kurz in Führung. Aber dann auch die letzten 3 Minuten hatten sie nichts mehr entgegenzusetzen. Und Team Ehingen Urspring hat den Sieg davongetragen mit 85-80. Wie gesagt, nach einem 17-Punkte-Vorsprung der Seawolves. Ja, also damit ist quasi so diese kleine Erfolgsserie von 2 Siegen schon wieder dahin. Und ja, wir erwähnen das deswegen auch, weil die Seawolves heute noch spielen werden, heute um 20 Uhr. Sie haben die längste Auswärtsreise, die es jemals im deutschen Basketball gab, gestern hinter sich gebracht. Über 900 Kilometer vom schönen Rostock ins wahrscheinlich ebenso schöne Schwenningen. Und da waren sie 12,5 Stunden unterwegs. Ganz klar, da mussten sie natürlich dann auch einen Tag vorher anreisen. Und heute um 20 Uhr geht es dann gegen die WIHA Panthers Schwenningen. Eine Mannschaft mit derselben Bilanz wie die Rostock Seawolves aktuell, also 3 Siege und 7 Niederlagen. Das ist dann schon ein Spiel, und jetzt nehme ich euch gerne noch mit rein, das müssen sie dann auch mal ziehen, ne?
Wenn es mit den Playoffs noch was werden sollte, muss man dieses Spiel quasi gewinnen. Also aktuell stehen die Seawolves ja sogar auf einem Abstiegsplatz.
Richtig.
Es geht darum, diesen Schnollings zu verlassen. Der Abstand zu den Playoff-Plätzen ist nicht allzu groß, aber da muss jetzt auch eine Serie her. Ansonsten könnte es durchaus passieren, dass die Rostocker Seawolves heute ohne ihren Trainer wieder zurückfahren.
Das wird tatsächlich schon diskutiert von der ein oder anderen Presse. Ob das jetzt einen besonderen Wahrheitsgehalt hat, sei mal dahingestellt. Allerdings, wie Thorsten schon sagte, es ist dringend notwendig, dass die Seawolves in Schwenningen oder spätestens in Karlsruhe dann einen Sieg davontragen. Eine Mannschaft, die noch hinter den Seawolves steht, aber auch mit derselben Bilanz von 3 Siegen und 7 Niederlagen. Das nächste Heimspiel der Seawolves wird ungleich schwerer, das kann man jetzt schon sagen, denn am 10.12., einem Dienstag, empfangen sie dann in der Stadthalle die Eisbären Bremerhaven und die stehen mit 9 Siegen auf Platz 2. So viel dazu.
Ja, vielen Dank, Alex. Wir haben mal noch andere Vereine in Rostock. Wollen wir uns die auch noch anschauen? Oder ich sehe fragende
Blicke. Das können wir gerne machen. Im Handball spielt der HC Amper Rostock ja auch eine super Saison. Momentan Tabellenplatz 2 hinter dem Dessau-Roßlauer HV. Allerdings stehen beim Empor steht schon eine Niederlage und 2 Unentschieden auf dem Habenkonto, was natürlich nicht so doll ist, besonders wenn man sich den Aufstieg wieder als Ziel gesetzt hat. Am nächsten Wochenende, am 1. Dezember, kommt es dann zum Spitzenspiel in der Stadthalle. Dort ist der bisher verlustpunktfreie Spitzenreiter zu Gast. Also wenn Rostock da nochmal angreifen möchte, ist es zwingend notwendig, dieses Spiel zu gewinnen. Ansonsten ist man halt hätte man quasi schon einen Rückstand von 6 Punkten, was schwer aufzuholen sein sollte in dieser Liga. Ansonsten eine Woche später gibt es dann auch gleich schon das nächste Heimspiel am 6.12. Dort kann sich Empor gegen den VfL Potsdam dann wieder beweisen. Wir haben noch einen anderen Handballverein, und zwar den Frauenhandballverein der Rostocker Dolphins. Die haben ihr Spitzenspiel bereits an diesem Wochenende auch sehr gut gestartet in die Saison. Die Rostocker Dolphins mit nur einer Niederlage bislang. Und es geht heute Abend nach Berlin zum Pfeffersport Berlin. Auch ein toller Name, wie ich finde, für einen Handballverein. Und Pfeffersport Berlin ist momentan mit 17:1 Punkten Tabellenführer in der Oder-Spree-Liga. Die Dolphins momentan Platz 3 mit 14:2 Punkten. Also mit einem Sieg dort wäre man wieder ganz dicht dran und hätte alles in der eigenen Hand. Wer die Dolphins dann wieder mal live sehen möchte, nächstes Wochenende, am 30.11., möchte man fast sagen, gibt es als nächstes Highlight-Spiel für die Dolphins, weil da kommt es zum Mecklenburg-Derby gegen den Grün-Weiß-Schwerin. Das ist doch auch was. Also kann man Samstag zu den Dolphins gehen und am Sonntag dann zum Handball in die Stadthalle.
Okay, dann wisst ihr, was ihr in euren Terminkalender eintragen müsst. Vielen Dank, Thorsten. Wir haben eine Mail bekommen. sport@loro.de ist unsere Adresse. Und dort ging es um die erste Rostocker Schulmeisterschaft im Ultimate Frisbee. Habt ihr schon mal Ultimate Frisbee gespielt?
Nö.
Ich finde es ganz interessant, ist ja eine Mannschaftssportart, genau, bloß mit Frisbees halt. Und die fand in der Fiederede-Halle statt, insgesamt 10 Teams haben die Scheibe fliegen lassen. In der Kategorie 5. bis 8. Klasse gewann das Käthe-Kollwitz-Gymnasium. Den Spirit-Sieg sicherte sich die Minis vom CJD. Bei den größeren in der Kategorie 9. bis 12. Klasse gewann das CJD und den Spirit-Preis sicherte sich der Duschbier-FC vom Schulcampus Evershagen. Insgesamt waren über 80 Schüler aus Rostock und Bad Doberan an der Scheibe. Auch die ausrichtenden Endzonis waren von der positiven Resonanz begeistert und danken den Teilnehmern und der Förderung durch das Projekt Demokratie leben. Ja, vielen Dank nochmal für die E-Mail. Ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr Infos habt, die wir hier präsentieren sollen. Und natürlich auch, wenn ihr mitmachen wollt beim Sportmagazin Adrenalin, dann ist sport@loro.de eure Adresse. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen, Jungs? Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Dann sagen wir Tschüss. Wir waren heute...
Ja, warte mal. Achso, vielleicht noch ein Ausblick auf die nächste Sendung.
Ja.
Da hatten wir uns ja schon so ein, zwei Ideen zurechtgelegt, dass wir zum einen auf jeden Fall auf das Sportjahr zurückblicken. Und zwar für jeden Einzelnen persönlich, was sein Highlight war. Ne? Darum soll es unter anderem in der nächsten Sendung gehen.
Genau. Und ihr könnt es auch bei Facebook folgen und auf loro.de kriegt ihr auch alle Infos. Vielen Dank.
Alex.
Und Thorsten.
Und Christoph. Und hier auf Logo geht es jetzt gleich weiter mit der Musikkiste mit Andi. Ciao.
Ja, wir sind die Wochenendrebellen. Wir kommen am Samstag, den 30.11. um 18 Uhr nach Rostock ins Peter-Weiß-Haus mit 35.000 Euro im Gepäck, mit einer Menge Geschichten, einer Menge Anekdoten und freuen uns, unsere großartige Benefizlesereise bei euch in Rostock beenden zu dürfen. Kommt rum, es wird spaßig. Viel mehr will ich gar nicht verraten. Bis nächste Woche Samstag.
Logo. Radio für Rostock.